Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? Stell dir vor, es gäbe einen einfachen Weg, wie du deine Finanzen aufräumen, unnötige Ausgaben eliminieren und deine Verträge mit nur einem Fingertipp rechtssicher kündigen kannst. Und das Ganze bequem per App, die auch noch dauerhaft kostenlos ist. Klingt utopisch? Hab ich auch zuerst gedacht, bis ich Finanzguru entdeckt habe. Die App Finanzguru ist wirklich eine großartige Möglichkeit, den Überblick über deine Finanzen zu behalten. Vielleicht kennst du Finanzguru auch schon. Die Gründerzwillinge Benjamin und Alexander Michel konnten 2018 in der Gründershow Die Höhle der Löwen Carsten Maschmeyer als Investor für sich bzw. für Finanzguru gewinnen. Mittlerweile nutzen mehr als 1,5 Millionen Menschen Finanzguru und lassen sich dabei unterstützen, ihre Finanzen zu organisieren und ihre Sparziele zu erreichen. Und es ist wirklich kinderleicht. Du lädst dir einfach die kostenlose App runter und verbindest deine Konten mit Finanzguru. Dabei ist es völlig egal, ob es sich um ein Girokonto, Kreditkarte, Depot oder Kryptobörse handelt. Um deine Daten musst du dir übrigens keine Sorgen machen. Dank eines 3-Stufen-Sicherheitskonzeptes sind sie bestmöglich geschützt. Niemand außer dir kann deine Daten bei Finanzguru sehen. In der App werden all deine Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisiert und übersichtlich dargestellt. Finanzguru zeigt dir auch alle deine Verträge an. Und in der App kannst du sogar überflüssige Abschlüsse per Fingertipp rechtssicher kündigen und hast wieder ein paar Euro gespart. Und für nur 2,99 Euro monatlich kannst du mit Finanzguru dein Geldmanagement auf das nächste Level heben. Du bekommst mit Finanzguru Plus eine Fülle von leistungsstarken Funktionen, wie zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. So behältst du die Kontrolle über dein verfügbares Budget. Und das Allerbeste, mit meinem Code MORD3 kannst du als Neukundin oder Neukunde Finanzguru Plus 3 Monate statt nur 7 Tage kostenlos testen. Einfach die App downloaden, dein Konto verknüpfen und im Reiter Mehr meinen Gutscheincode MORD3 einlösen. Warte aber nicht zu lange, denn der Code MORD3 ist nur 30 Tage lang gültig. Den Link zur App und alle wichtigen Infos habe ich dir in die Shownotes in meinen Linktree gepackt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mord und Totschlag. Diese Folge erscheint am 3. April 2024 und damit sind es noch genau 17 Tage, bis du Alex vom Podcast Wahre Verbrechen und mich live in Hamburg treffen kannst. Während einer abendlichen Schiffsfahrt durch den Hamburger Hafen erzählen wir dir von einem spannenden Kriminalfall. Einige Resttickets sind noch da, alle Infos zu der Veranstaltung und dem Ticketkauf habe ich dir in meinen Linktree in die Folgenbeschreibung gepackt. Für den heutigen Kriminalfall reise ich mit dir zurück in die späten 1980er Jahre. Wir befinden uns im US-Bundesstaat Kalifornien, genauer gesagt in Beverly Hills. Die Stadt ist auf der ganzen Welt bekannt für ihre teilweise prominenten, einflussreichen Bewohner und deren luxuriösen Lebensstil. Viele Hollywood-Stars, Musikgrößen, wohlhabende Geschäftsleute und andere Prominente residieren hier in ihren teuren Luxusimmobilien oder besitzen in der Stadt, die als Symbol für den amerikanischen Traum steht, einen Zweitwohnsitz. In den 1980er Jahren steht Beverly Hills für überbordenden Reichtum. Die Bewohner der Stadt vertreiben sich ihre Freizeit auf hochkarätigen Veranstaltungen und in exklusiven Clubs. Zahlreiche noble Restaurants laden zum Dinieren im gehobenen Ambiente ein, nachdem ihre Gäste den Rodeo Drive, eine exquisite Einkaufsstraße in Beverly Hills, unsicher gemacht haben. Hier reihen sich Designerboutiquen und erstklassige Geschäfte aneinander, die vermögende Kunden aus der ganzen Welt mit High-End-Mode und anderen Luxuswaren locken. Das Thermometer zeigt am Abend des 20. August 1989 noch immer warme 20 Grad, als José und Kitty Menendez beschließen, den letzten Tag des Wochenendes vor dem Fernseher ausklingen zu lassen. Die zweifachen Eltern leben, gemeinsam mit ihren Söhnen, in einer weißen Villa im mediterranen Stil, die zurückgesetzt von der Straße erbaut wurde. Für stolze 4 Millionen Dollar bietet die Luxusimmobilie im Elm Drive ihren Bewohnern 23 Zimmer auf rund 840 Quadratmeter sowie zwei Garagen und ein doppelstöckiges Gästehaus. Das 5000 Quadratmeter große Anwesen verfügt zudem über einen Pool und einen privaten Tennisplatz. Das dichte Blattwerk der Büsche, die rund um das Grundstück gepflanzt sind, schützen die Bewohner des Luxusanwesens vor neugierigen Blicken. Zudem sorgt ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem dafür, dass die Besitzer sich keine Sorgen um Hab und Gut machen müssen. Die 47-jährige Kitty macht es sich auf der hellbraunen Ledercouch im Wohnzimmer bequem und genießt die Ruhe, während José sich daran macht, einen Film aus ihrer Videosammlung auszusuchen. Im restlichen Haus der Familie Menendez ist es ganz ruhig. Das Hausmädchen hat frei und die beiden Söhne Erik, 19 Jahre, und Lyle, 20 Jahre alt, sind ausgegangen. José, 3 Jahre jünger als Kitty und ein aktiver Tennisspieler mit vollem schwarzen Haar, entscheidet sich für den James-Bond-Thriller Der Spion, der mich liebte. Er legt das Video in den Kassettenrekorder ein, bevor er sich zu seiner Ehefrau mit den großen, stahlblauen Augen und dem welligen, blonden Haar, das ihr auf die Schultern fällt, auf das Sofa kuschelt. Es ist gegen 22 Uhr, als eine Jugendliche vor dem Haus ihrer Familie auf ihren Freund wartet. Währenddessen bemerkt sie einen Kleinwagen, der den Elm Drive entlang fährt und vor dem Anwesen ihrer Nachbarn Menendez zum Stehen kommt. In dem Fahrzeug sitzen 2 Männer. Die beiden steigen aus. Während einer von ihnen zielstrebig durch das geöffnete Tor, das in den hohen Eisenzaun eingelassen ist, der das Grundstück umgibt, zu der Villa geht, macht sich der andere am Kofferraum des Kleinwagens zu schaffen, bevor er dem anderen Mann folgt. Das Treiben auf der gegenüberliegenden Straßenseite fesselt die Aufmerksamkeit der Jugendlichen allerdings nur für wenige Sekunden, dann wendet sie ihren Blick ab. Unbemerkt betreten die beiden bewaffneten Männer die Villa durch die Flügeltür des Arbeitszimmers. Sie schleichen den Flur in Richtung des Wohnzimmers entlang, das sich im hinteren Teil der Villa befindet. Dort angekommen sehen sie, dass nur das Flackern des Fernsehbildschirmes das Zimmer erhellt. José döst auf der Couch, seine Beine hat er ausgestreckt, die Füße des Familienvaters ruhen auf dem Couchtisch neben 2 Schüsseln, in denen sich noch die Reste von Eiscreme befinden. Kitty liegt ausgestreckt unter einer dünnen Decke auf dem Sofa, ihr Kopf ruht in Josés Schoß. Die friedliche Szenerie findet allerdings ein jähes Ende, als einer der Eindringlinge seine Schrotflinte hebt und auf das Ehepaar zielt. Donnernde Schüsse hallen von den Wänden wieder. Ein Projektil kracht in die hinter José liegende Terrassentür, zerschmettert den Holzrahmen und bringt das Glas zum Zersplittern. Ein Geschoss dringt in den linken Ellenbogen des 44-Jährigen ein, 2 weitere in seinen rechten Arm. Der Familienvater ist durch die schweren Schussverletzungen bewegungsunfähig, als einer der Männer mit der Schrotflinte in der Hand hinter José tritt. Er setzt die Waffe an den Hinterkopf seines Opfers und drückt ab. José ist sofort tot. Seine Füße rutschen von dem Wohnzimmertisch herunter, sein Körper sackt zur Seite. Nachdem die ersten Schüsse die Stille des Abends zerrissen, schreckt Kitty aus dem Schlaf auf. Die Frau ist über und über mit Blut und Körpergewebe ihres ermordeten Ehemannes bespritzt. Es dauert nur den Bruchteil einer Sekunde, bis die 47-Jährige begreift, dass sie in einem Albtraum aufgewacht ist. Die zweifache Mutter springt von dem Sofa auf und versucht, vor den Angreifern zu fliehen. Doch maximal 2 Schritte schafft sie, als sie Projektile in die Wade ihres rechten Beines und in ihren rechten Arm treffen. Kitty fällt zwischen Sofa und Wohnzimmertisch zu Boden. Verzweifelt versucht die Frau, sich aufzurappeln und das Gleichgewicht zu halten. Die Rekonstruktion des Tatablaufes zeigt später, dass die 47-Jährige lange genug aufrecht gestanden haben musste, dass das Blut senkrecht ihr Bein herunterrinnen konnte. Vermutlich rutscht Kitty in ihrer Blutlache aus und stürzt erneut, als sie ein weiterer Schuss trifft. Hilflos auf dem Boden liegend, feuert einer der Mörder immer wieder auf die 47-Jährige. Trotz der massiven Verletzungen lebt sie aber noch und versucht vergeblich vor ihren Peinigern davonzukriechen. Die beiden Täter sehen sich verunsichert an. Die Munition ist aufgebraucht, ihr Opfer scheint mit dem Tod zu ringen, atmet aber noch. Vielleicht fragen die Männer sich, ob die Frau in der Lage sein würde, sie bei der Polizei auffliegen zu lassen. Die Mörder sind sich schnell einig, dass sie nicht bereit sind, dieses unkalkulierbare Risiko einzugehen. Einer von ihnen rennt aus der Villa zu ihrem Fahrzeug und besorgt Munitionsnachschub. Als er in das Wohnzimmer zurückkehrt, lädt er die Schrotflinte nach, beugt sich über den kleinen Couchtisch, setzt die Waffe an Kittys linke Wange und drückt den Abzug. Im Anschluss, so kann später rekonstruiert werden, schießt einer der Schützen beiden Opfern noch in das linke Knie. Dann machen sich die Täter daran, die zahlreichen Patronenhülsen aus den sich ausbreitenden Blutlachen ihrer ermordeten Opfer aufzusammeln. Bevor ich dir von den polizeilichen Ermittlungen in diesem brutalen Doppelmord erzähle, möchte ich dir gerne die Mitglieder der Familie Menendez vorstellen, denn die Familiendynamik wird im weiteren Verlauf für diesen Kriminalfall noch eine wichtige Rolle spielen. Wir beginnen mit dem Familienoberhaupt José Menendez. Der Mann kommt 1944 in Kubas Hauptstadt Havanna zur Welt. Seine Familie zählt zu der oberen Mittelschicht. Josés Vater ist ein bekannter Fußballspieler, der zudem eine eigene Buchhaltungsfirma auf der Insel besitzt. Die Mutter ist eine begnadete Schwimmerin, die sogar einen Platz in der kubanischen Ruhmeshalle des Sports ergattert hatte. Die Einrichtung ehrt kubanische Sportler und Athleten, die in ihren jeweiligen Sportarten herausragende Leistungen erbracht haben. Auch wenn die Familie nicht reich ist, sichern sich die Eltern mit ihren sportlichen Leistungen einen festen Platz in der kubanischen Gesellschaft. José hat zwei ältere Schwestern, Teresita, von allen nur Terry genannt, und Martha. Als Nesthäkchen wird José von seiner Mutter verwöhnt und geradezu vergöttert. In den Jahren 1959 und 1960 sieht sich Kuba einer Revolution gegenüber. Diktator Fulgenigo Batista wird von Rebellen gestürzt und Fidel Castro kommt an die Macht. Der Mann, von einigen als Revolutionär und Befreier Kubas angesehen, von anderen aufgrund seiner autoritären Herrschaft und seiner Unterdrückung jeglicher politischen Opposition als Diktator betrachtet, sorgt für radikale Änderungen sowohl in der Wirtschaft als auch im Sozialsystem des Landes. Das Regime unter Castro beschlagnahmt das Eigentum der Ober- und Mittelschicht, wandelt landwirtschaftliche Betriebe in gemeinschaftliche Unternehmen um und löst alle Pachtverträge und Hypotheken auf. Die Ober- und Mittelschicht verliert ihren Besitz, die Unterschicht sieht sich mit höheren Preisen konfrontiert. Zudem wird die Regierung immer repressiver. Gegner Castros werden inhaftiert und hingerichtet. Im Jahr 1960, José ist jetzt 16 Jahre alt, wird dem Ehepaar Menendez klar, dass sich das Leben auf Kuba für die Einwohner drastisch verändert. Und das nicht zum Positiven. Mit Bedacht planen die dreifachen Eltern deshalb, die Insel zu verlassen. Der erste Schritt ist, José in die USA zu schicken. Teresas Ehemann begleitet den Jugendlichen auf den mehreren Stunden dauernden Flug nach Amerika. Unklar ist, wo und bei wem José im US-Bundesstaat Pennsylvania seinem Reiseziel unterkommt. Fest steht aber, dass der Teenager weder Englisch versteht, geschweige denn spricht. Doch José ist fest entschlossen, in seiner neuen Heimat Fuß zu fassen. Er lernt schnell die Landessprache, besucht eine Highschool und entpuppt sich dort als fleißiger Schüler. Um sich etwas Taschengeld zu verdienen, sucht er sich einen Nebenjob. Das Geld reicht aber nicht dafür, dass sich José seinen Traum, nämlich den Besuch eines der 8 angesehenen Ivy League Colleges, erfüllen kann. Zu dieser Zeit verspricht sich der junge Mann, dass seine Kinder eines Tages die Chance haben sollen, an einer der renommierten privaten Hochschulen zu studieren. José kann sein Glück kaum fassen, als er ein Sportstipendium an einer Universität im US-Bundesstaat Illinois gewinnt. Doch hier an der Southern Illinois University fühlt er sich überhaupt nicht wohl. Vielleicht ist das der Grund, warum er auf seine Kommilitonen einen verschlossenen und mürrischen Eindruck macht. Schlussendlich gibt er den Sport auf, um sich voll und ganz auf sein Studium konzentrieren zu können. In dieser Zeit gibt es vor allem eine Person, die José Halt gibt. Ihr Name ist Kitty Anderson. Kitty kommt 1942 als das jüngste von 4 Kindern zur Welt. Die Eltern Charles und May leben mit ihrem Nachwuchs in dem Vorort Oak Lawn, südlich von Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Während Kittys frühen Kindheit zählt ihre Familie zur soliden Mittelschicht. Ihr Vater besitzt ein gutgehendes Geschäft für Heizungs- und Klimageräte, während sich Mutter May um den Haushalt und die Versorgung der 4 Geschwister kümmert. Nach außen hin vermitteln die Anderson das Bild einer glücklichen Familie, die eng verbunden und liebevoll miteinander umgeht. Hinter verschlossenen Türen bekommt das Bild der heilen Familie allerdings Risse. Vor den Augen der Kinder verprügelt Charles seine Frau und auch die Geschwister müssen immer öfter Schläge von ihrem Vater einstecken. Kurz bevor Kitty auf die Highschool wechselt, verlässt Charles seine Familie für eine andere Frau. Um sich und die Kinder finanziell über Wasser halten zu können, nimmt Mutter May eine Anstellung bei United Airlines am Midway Airport außerhalb von Chicago an. Charles und May lassen sich schließlich scheiden. Die häusliche Gewalt als auch die Scheidung der Eltern hinterlassen Narben auf Kittys Seele, die sie ein Leben lang begleiten sollen. Während ihrer gesamten Kindheit ist das Mädchen zurückgezogen und erkrankt an Depressionen. Es fällt ihr schwer, Freundschaften mit Altersgenossen zu schließen. Während ihr Vater weiterhin in Oak Lawn bleibt und seine neue Freundin heiratet, fällt Kittys Mutter in ein tiefes Loch. Im Laufe der Jahre wird sie depressiv und immer verbitterter. Vor allem Kitty wächst mit der Überzeugung auf, dass eine Scheidung das Schlimmste sei, was einer Frau in ihrem Leben passieren könne. Kitty entwickelt ein ausgeprägtes Hassgefühl gegenüber ihrem Vater, was dazu führt, dass sie viele Jahre lang keinen Kontakt zu Charles haben wird. In ihrem letzten Jahr an der Highschool bewirbt Kitty sich erfolgreich an der Southern Illinois University in Carbondale. 1958, ihrem ersten Jahr am College, beginnt Kitty in der Rundfunkabteilung der Universität zu arbeiten. Hier lernt sie, wie man Dramen für Radio und Fernsehen produziert. Durch die Tätigkeit in der Rundfunkabteilung gewinnt Kitty sehr viel Selbstvertrauen. Sie wird sogar so selbstbewusst, dass sie sich traut, das erste Mal an einem Schönheitswettbewerb teilzunehmen, den sie auch gleich gewinnt. Kitty träumt davon, nach ihrem Abschluss am College eine Karriere als Produzentin und Regisseurin für kommerzielle Radio- und Fernsehprogramme in New York zu machen. Während ihres Abschlussjahres am College lernt Kitty den Erstsemester José kennen. Es dauert nicht lange, bis die beiden so unzertrennlich wie siamesische Zwillinge sind. Auf dem Campus der Universität zieht das Paar die Blicke der anderen auf sich. Es sind die 1960er Jahre in einer kleinen konservativen Stadt im Süden von Illinois. Zu dieser Zeit ist es eine Rarität, wenn Menschen mit unterschiedlichem ethnischem Hintergrund eine Beziehung führen. Und gerne gesehen ist es auch nicht. Zu diesem Zeitpunkt hat die amerikanische Bürgerbewegung, die sich für Gleichberechtigung und Bürgerrechte von Afroamerikanern einsetzt, Carbondale noch nicht erreicht. Doch Kitty und José lassen sich nicht von der Meinung anderer beirren. Sei es wegen ihres Altersunterschiedes von 3 Jahren oder ihrer unterschiedlichen Herkunft. Das junge Paar ist fest entschlossen, den Rest ihres Lebens gemeinsam zu verbringen. Ihre Angehörigen sind von dem Plan hingegen nur wenig begeistert. Kittys Familie ist gelinde gesagt überrascht, dass die junge Frau einen kubanischen Teenager als ihren zukünftigen Ehemann auserkoren hat. Und Josés Familie ist der Meinung, dass Kitty nicht zum gesellschaftlichen Ansehen der Menendez passt, weil ihre Eltern geschieden sind. Außerdem sind Josés Eltern der Ansicht, dass ihr Sohn mit seinen 17 Jahren noch viel zu jung zum Heiraten sei. Etwa zu der Zeit, als Kitty ihren Bachelor of Science in Kommunikationswissenschaften macht, brennt die 20-Jährige mit José durch. Heimlich und gegen den Willen ihrer Familien heiratet das junge Paar, bevor sie im Anschluss eine kleine Wohnung in New York City im US-Bundesstaat New York beziehen. José wechselt auf das Queens College der City University of New York. Kitty hingegen ergattert eine Anstellung als Grundschullehrerin. In den ersten Jahren der Ehe verblasst der Traum der jungen Frau, eine Karriere beim Rundfunk zu machen. Sie verwirft ihre Pläne und beschließt, stattdessen ihrem Mann den Rücken freizuhalten, damit er sich voll und ganz auf seine Karriere konzentrieren kann. Es ist das Jahr 1967, als der mittlerweile 23-jährige José seinen Abschluss am Queens College macht und bei einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angestellt wird. Einige Monate später, am 10. Januar 1968, bringt Kitty ihr erstes Kind zur Welt. Die überglücklichen Eltern nennen den kleinen Jungen Joseph Lyle, wobei sie ihn nur bei seinem Zweitnamen nennen. 2 Jahre später schickt Rossés Arbeitgeber ihn nach Chicago, um einen Kunden der Firma zu prüfen. Die Geschäftsführung des Unternehmens ist so begeistert von dem 25-Jährigen, dass sie ihn abwerben. Die kleine Familie zieht daraufhin in die Stadt Hinsdale im US-Bundesstaat Illinois, rund 22 Kilometer von Rossés neuem Arbeitsplatz entfernt. Kitty gibt ihre berufliche Karriere jetzt ganz auf. Die 28-Jährige widmet sich ausschließlich der Erziehung von Lyle und schmeißt den Haushalt, während José ebenfalls hart arbeitet und dafür sorgt, dass sich die Firma zu einem profitablen Unternehmen wandelt. Im Jahr 1970 wechselt José zu der Firma Hertz, wo er als Führungskraft in der Autovermietung arbeitet. Der Arbeitsplatzwechsel zieht auch einen Umzug nach sich. Die Familie Menendez zieht an die Ostküste des Landes in den US-Bundesstaat New Jersey. Am 27. November 1970 kommt dann das zweite Kind des Ehepaares zur Welt. Sie nennen ihren kleinen Sohn Erik. 2 Jahre nach der Geburt von Erik wird José zum Finanzvorstand von Hertz ernannt. Der zweifache Familienvater klettert die Karriereleiter immer weiter hoch, bis er 1979 im Alter von nur 35 Jahren zum weltweiten Geschäftsführer des Unternehmens ernannt wird. Bei den Angestellten hingegen genießt José allerdings keinen guten Ruf. Vorwürfe werden geäußert, dass der Mann seine Untergebenen schlecht behandele. Diese Beschuldigung soll ihn sein gesamtes Leben lang begleiten. Manche beschreiben José sogar als bösartig. Vielleicht, so spekulieren einige später, resultiert seine Bösartigkeit aus der Unsicherheit bezüglich seiner ethnischen Zugehörigkeit heraus. José soll es genossen haben, vor allem amerikanische Kollegen zu demütigen, wenn sie einen Fehler bei der Arbeit gemacht hatten. Doch gleichzeitig versucht er, von ihnen akzeptiert zu werden, indem er sich große Mühe gibt, sich dem amerikanischen Lebensstil anzupassen. Vielleicht ermutigt er seine Geschäftspartner auch deshalb, ihn Joe und nicht José zu nennen. Nachdem Hertz José durch einen anderen Mitarbeiter ersetzt hat, hält der zweifache Familienvater seinen Versetzungsbescheid in den Händen. Der mittlerweile 36-Jährige wird in das damalige Tochterunternehmen Radio Corporation of America, kurz RDA, beordert. Sein neuer Arbeitsplatz befindet sich in der Plattenabteilung des Unternehmens, die mit überbezahlten und in die Jahre gekommenen Plattenstars zu kämpfen hat. José versucht, die Abteilung des Unternehmens zu sanieren. Seine Taktik ist so raffiniert wie katastrophal zugleich. Er verschickt eine große Menge von Alben an Plattenläden und lässt damit die Verkaufszahlen gigantisch aussehen. Allerdings ist RDA dadurch allein im Jahr 1986 gezwungen, 25 Millionen Dollar für zurückgegebene Alben zu zahlen. José, derweil zum leitenden Vizepräsidenten und Geschäftsführer der Firma aufgestiegen, gelingt es nicht, den Laden so umzukrempeln, wie er sich das vorgestellt hatte. Und nicht nur beruflich hat José zu dieser Zeit einen schlechten Lauf. Seit Beginn ihrer Ehe hat Kitty ihrem Mann immer die Freiheit gewährt, die er sich wünscht. Und obwohl José seiner Frau versprochen hat, dass ihre Ehe eine Partnerschaft sein würde, trifft in Wirklichkeit oft José Entscheidungen für Kitty, ohne sie nach ihrer Meinung gefragt zu haben. Das führt jetzt immer häufiger zu Auseinandersetzungen zwischen dem Ehepaar. Zudem gehen zahlreiche Affären auf das Konto des verheirateten Familienvaters. Seine längste außereheliche Betätigung beginnt 1978 mit einer Geschäftsfrau namens Louise. Nicht nur, dass die beiden gemeinsame Reisen unternehmen, wenn José in Louise Stadthaus in Manhattan ist, leben sie dort, als wären sie ein Paar. Obwohl José eine tiefe Zuneigung für die Frau empfunden haben soll, denkt er nicht daran, Kitty für seine Geliebte zu verlassen. Andersherum kommt es ihm aber auch nicht in den Sinn, Louise abzuschießen. Dafür fühlt er sich zu wohl in der Gegenwart der dunkelhaarigen, selbstbewussten Frau, die seinem Ego Auftrieb gibt. Kitty ahnt derweil lange Zeit nichts von den Affären ihres Mannes. José gelingt es vorerst, seine Frau mit falschen, aber überzeugenden Behauptungen von seiner Treue ihr gegenüber zu täuschen. Doch irgendwann gewinnt das Misstrauen Überhand bei der mittlerweile 40-Jährigen. 1981 bekommt sie Wind von einer seiner zahlreichen Affären. Kurzerhand schnappt sie sich ihre beiden Söhne und verlässt die gemeinsame Wohnung. Doch José gelingt es, seine Frau zu überzeugen, zu ihm zurückzukehren. Allerdings mehr wegen Lyle und Eric als aus Liebe zu Kitty, wie Josés Schwager später behaupten wird. Erst 1986, als sich Josés Karriere bei RDA endgültig dem Ende zuneigt, erfährt Kitty, dass er seit 8 Jahren heimlich eine Beziehung mit Louis führt. Daraufhin beschließt der mittlerweile 42-Jährige, seiner 3 Jahre älteren Ehefrau endlich reinen Wein einzuschenken. Schonungslos erzählt er ihr von seinen unzähligen Affären mit anderen Frauen. Diese Beichte stürzt Kitty in eine Spirale aus Enttäuschung, Wut und Verzweiflung. Die zweifache Mutter erkrankt an Depressionen und spricht jetzt immer öfter von Selbstmord. Durch Kontakte, die José während seiner Zeit bei RDA geknüpft hatte, konnte er sich eine Stelle als Präsident bei dem Videovertriebsunternehmen Live Entertainment in Kalifornien sichern. Live befindet sich teilweise im Besitz einer Filmproduktionsfirma, die vor allem für die Produktion der Rambo-Filme bekannt ist. José ergreift die Chance, um in das Filmgeschäft einzusteigen. Auf Außenstehende wirkt es, als habe der zweifache Vater keinerlei Probleme damit, seine Familie von der Ostküste des Landes zu entwurzeln, um für sein neues Jobprojekt an die Westküste zu ziehen. Kitty ist allerdings ganz und gar nicht begeistert von der Entscheidung ihres Mannes. Die vergangenen 16 Jahre hat die Frau damit zugebracht, sich ein soziales Umfeld außerhalb ihrer kriselnden Ehe zu schaffen. Sie hat sich einen festen Platz in der Gemeinde gesichert, wo sie viele Menschen kennenlernte, die zu Freunden geworden sind, auf die sie in jeder Lebenssituation zählen kann. José hingegen beschließt, dass es im Interesse von Kitty und dem mittlerweile 16-jährigen Eric sei, das Familienoberhaupt in das rund 4200 Kilometer entfernte Kalifornien zu begleiten. Derweil bleibt der 18-jährige Lyle zurück, um ein College in Princeton zu besuchen. Das Ehepaar Menendez und ihr jüngster Sohn lassen sich in dem Vorort Calabasas im nordwestlichen Teil des San Fernando Valleys nieder. Jetzt habe ich mich mit dir durch die Biografie von José und Kitty und ihrer Beziehung zueinander gearbeitet. Kommen wir jetzt mal zu den beiden Brüdern Lyle und Eric. Bevor ich im Einzelnen auf Lyle und Eric eingehe, möchte ich dir ein wenig über die Erziehung der beiden und die Dynamik zwischen ihnen erzählen. José macht es sich zur Aufgabe, in seinen Augen großartige Söhne heranzuziehen, die seine Pläne für die Zukunft verwirklichen und würdig sind, sein Erbe anzutreten. José, der sich die Karriereleiter mit viel Schweiß und Tränen hochkämpfen musste, glaubt, dass es einen einfacheren und raffinierteren Weg für seine Kinder geben muss, um ganz nach oben zu kommen. Er trainiert Lyle und Eric wie kleine Alpinisten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, den höchsten Berggipfel zu erklimmen. Als Lyle und Eric noch klein sind, stellt José für alles Regeln auf. Er bestimmt, was sie essen dürfen, mit wem sie ihre Freizeit verbringen, was sie lesen und worüber sie nachdenken dürfen. Jede Stunde des Tages ist streng durchgetaktet. Abweichungen sind nicht akzeptabel. Allerdings berücksichtigen dabei weder José noch Mutter Kitty, dass sie es mit kleinen Kindern zu tun haben, die nicht wie Roboter funktionieren. Der enorme Druck, den Anforderungen ihres Vaters gerecht zu werden, macht sich schon früh bei Lyle und Eric bemerkbar. Die Brüder stottern, klagen über Magenschmerzen und knirschen nachts mit den Zähnen. Ihre Überforderung mit der erzieherischen Situation macht sich auch in ihrem mürrischen Wesen bemerkbar. Je älter die beiden Brüder werden, desto enger wachsen sie zusammen. Sie verbünden sich, um sich der Kontrolle durch José zu entziehen. Eric verehrt seinen älteren Bruder Lyle regelrecht. Oft erzählt er seinen Freunden, wie sehr er den Älteren bewundere. Seine Kumpels hingegen können Erics Faszination für den aufmüpfigen Lyle nicht verstehen. Später wird spekuliert, ob Erics Verehrung für Lyle vielleicht daher rührt, dass der Vater so distanziert ist und wie eine überwältigende Präsenz auf ihn wirkt, wohingegen sein älterer Bruder für den Jungen als nahbar erscheint. Freunde der Brüder werden später bestätigen, dass sich Eric und Lyle sehr nahe stehen und das, obwohl ihre Persönlichkeiten so unterschiedlich sind. Lyle witzig, aber distanziert und Eric sensibel und ruhig. Bekannte der Brüder sind sich einig darüber, dass Lyle die stärkere Persönlichkeit der beiden besitzt. Noch als die beiden Jungen in der Grundschule sind, stellt José seinen Söhnen beim Abendessen Fragen zum aktuellen Tagesgeschehen. Gelegentlich traut sich Eric zu antworten, doch die meisten Fragen des Vaters beantwortet Lyle. Je älter die beiden werden, desto komplexere Fragen stellt José ihnen. Eines Tages fordert der Vater von seinen beiden Söhnen,
dass sie sich für eine Sportart entscheiden sollen, in der sie besonders gut sind. José ermutigt die beiden Jungen, sich für eine Disziplin zu entscheiden, bei der sie kein Mitglied einer Mannschaft sind. Der Vater ist der Ansicht, dass andernfalls seine Autorität und die Art und Weise, wie er seine Kinder erzieht, in Frage gestellt werden würde. Als Lyle 12 und Erik 10 Jahre alt sind, entscheiden sie sich, dass sie gerne Tennis spielen möchten. Im Jahr 1979 lebt die Familie in Pennington außerhalb von Princeton in New Jersey. Die beiden Brüder besuchen hier eine Privatschule. Sie gelten als durchschnittliche Schüler. Als Lyle in der 6. Klasse ist, machen sich erstmals Lernschwierigkeiten bei dem Jungen bemerkbar. Seine Lehrer haben den Eindruck, dass ihr Schüler nicht gut auf den Unterricht vorbereitet ist und Probleme hat, sich zu konzentrieren. Auch bei Erik vermuten die Lehrer bald, dass er Schwierigkeiten hat, den Lernstoff zu verinnerlichen. Gespräche mit den Eltern erweisen sich aber als nutzlos. José will nicht akzeptieren, dass seine Söhne Schwächen haben könnten. Stutzig macht die Lehrer allerdings bald, dass die Hausaufgaben, welche die Brüder mit in die Schule bringen, qualitativ deutlich besser sind als ihre Leistungen im Unterricht. Zudem bemerken die Lehrkräfte, dass die beiden Brüder im Vergleich zu ihren Klassenkameraden einen deutlichen Unterschied bezüglich ihrer Reife aufweisen. Unrecht haben sie damit nicht, bedenkt man, dass Lyle im Alter von 14 Jahren noch mit Stofftieren spielt und zum Bettnässen neigt. Aber es gibt noch weitere Anzeichen, dass Lyle und Erik ernsthafte Probleme haben. Im Jahr 1982, als Lyle 14 und Erik 12 Jahre alt ist, verbringt ihre Cousine Diane Vandermolen den Sommer bei der Familie Menendez. Diane wird später berichten, dass die drei eines Abends begangen, spielerisch miteinander zu ringen. Plötzlich sollen die beiden Brüder das Mädchen gefesselt und ihr das Hemd ausgezogen haben. Diane habe so laut geschrien, dass Lyle und Erik schließlich von ihr abgelassen hätten. In diesem Sommer, so erzählt Diane weiter, habe sie allerdings noch einen weiteren Angriff über sich ergehen lassen müssen. Sie habe mit Lyle vor dem Fernsehen gesessen und eine Serie geschaut, als der Jugendliche plötzlich und ohne Vorwarnung auf sie eingeschlagen habe. Er sei auf sie geklettert und habe begonnen, ihre Brüste zu streicheln. Ihr sei es jedoch gelungen, sich unter ihm herauszuwinden, und Lyle habe dann auch von ihr abgelassen. An dieser Stelle möchte ich dir etwas detaillierter von den beiden Brüdern erzählen. Wir beginnen mit dem Ältesten der beiden. Lyle hat seine erste Romanze, als er 15 Jahre alt ist. Die Beziehung zu seiner Freundin Stacy Feldman soll so unschuldig und keusch gewesen sein, wie die vorangegangenen Angriffe auf seine Cousine gemein und sexuell motiviert scheinen. Lyle lädt Stacy bei ihrer ersten Verabredung zu einem Kinobesuch ein. Einige werden später behaupten, dass der leidenschaftliche Filmfan nicht in der Lage gewesen sei, zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden. Das Kino scheint für den Jugendlichen der einzige Ort zu sein, der nicht durch seine Eltern kontrolliert wird. Lyle und Stacy sprechen schon bald davon, dass sie eines Tages heiraten und Kinder bekommen wollen. Der Jugendliche überhäuft seine Freundin mit Schmuck und anderen Geschenken. Doch als Stacy auf ein College geht, beendet sie die Beziehung zu Lyle. Sie stellt fest, dass sie zu jung zum Heiraten ist und noch viel von der Welt sehen will, bevor sie sich festbindet. Lyle ist nach der Trennung am Boden zerstört, berappelt sich aber bald wieder. Die Zukunftspläne von Vater José und Lyle unterscheiden sich erheblich voneinander. José träumt davon, dass sein Sohn eines der renommierten Ivy League Colleges besucht, während der seinen Freunden erzählt, dass er vorhabe, mit der finanziellen Unterstützung seines Vaters ein Restaurant zu eröffnen. Als Lyle sich im Alter von 17 Jahren auf Drängen seines Vaters in Princeton bewirbt, erhält er eine Absage. Daraufhin schreibt der Jugendliche sich an einem örtlichen Community College ein und versucht für das Studienjahr 1987 erneut einen Fuß nach Princeton zu bekommen. Während er auf die Entscheidung der Wunschhochschule seines Vaters wartet, lernt der Teenager eine junge Frau namens Jamie kennen. Jamie, die sich ihren Lebensunterhalt als Kellnerin in einem Restaurant verdient und in ihrer Freizeit ebenfalls Tennis spielt, ist 5 Jahre älter als Lyle. Kitty und José geben sich keine Mühe, gegenüber Jamie zu verheimlichen, dass sie die junge Frau nicht mögen. Sie glauben, die Kellnerin geht nur mit ihrem Sohn aus, weil er reiche Eltern hat. 1987 ist ein ereignisreiches Jahr für Lyle. Der Jugendliche hält endlich seine Zusage aus Princeton in den Händen und Jamie und er geben ihre Verlobung bekannt. Es wird gemunkelt, dass Lyle in Princeton nicht wegen seiner durchschnittlichen Highschool-Noten und den eher mittelmäßigen Testergebnissen bei dem Aufnahmeverfahren angenommen wird, sondern vielmehr wegen seiner ethnischen Zugehörigkeit und aufgrund seines Talents beim Tennisspielen. Seit Jamie und Lyle im Sommer feierlich ihre Verlobung bekannt gegeben haben, hängt der Haussegen bei den Menendez schief. José und Kitty sind der Ansicht, dass Lyle mit seinen 18 Jahren viel zu jung ist, um schon zu heiraten. Kurz bevor Lyle sein Studium in Princeton aufnehmen soll, zieht Jamie nach Alabama, um dort Tennis zu unterrichten. Und Lyle folgt seiner großen Liebe. José ist darüber so verärgert, dass er seine einflussreichen Kontakte nutzt, um heimlich ein Sponsoring für Jamie auf einer europäischen Tennistour zu arrangieren. Seine Hoffnung ist, dass sein Sohn sich nach der Abreise von Jamie voll und ganz auf sein Studium konzentriert. Doch stattdessen folgt Lyle seiner Verlobten nach Europa. Nach seiner Rückkehr widmet Lyle sich wieder seinem Studium in Princeton. Die Aufnahme beinhaltet, dass jeder zugelassene Studienanfänger einen Brief unterschreibt. Mit der Unterschrift verpflichten die Studenten sich, den Ehrenkodex des Colleges, den es bereits seit 1893 gibt, zu befolgen. Lyle unterschreibt den Vertrag wahrscheinlich in dem Glauben, dass er jeden Ärger, den er sich einhandeln könnte, mit der Methode bewältigen kann, die ihm sein Vater beigebracht hatte. Du kannst alles tun, solange du dich nicht erwischen lässt. Doch genau das geht bereits während seines ersten Semesters schief. Lyle sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, eine Hausarbeit für seinen Psychologiekurs plagiiert zu haben. José erfährt von dem Plagiatsvorwurf durch seine Schwester Terry, der sich ihr Neffe anvertraut hatte. Zunächst glaubt José nicht, dass seinem Sohn deshalb ernsthafte Konsequenzen drohen können. Er schreibt Lyle eine Erklärung, die sein Sohn vor dem Disziplinarausschuss vortragen soll. Doch Vater und Sohn unterschätzen den Ärger, in dem Lyle steckt. Nach einer vierstündigen Anhörung des Studenten berät sich der Disziplinarausschuss eine Stunde lang. Das Ergebnis: Sie befinden Lyle des Plagiierens für schuldig und ordnen eine Suspendierung des Studenten für ein Jahr an. Nachdem José von dem niederschmetternden Urteil hört, setzt er sich sofort in einen Flieger und macht sich auf den Weg zum College-Präsidenten von Princeton. José ist der Meinung, dass die Bestrafung seines Sohnes unangemessen hart sei. Doch egal, welches Argument der Vater vorbringt, der College-Präsident lässt sich nicht erweichen. Lyle könne nach Ablauf des Jahres zurück nach Princeton kommen, damit sei die Sache dann erledigt. Verhandlungsspielraum gibt es nicht. Lyle kommt die Suspendierung nicht ungelegen. Er hasst das College und beteiligt sich nur selten an Aktivitäten, die auf dem Campus angeboten werden. Der Student ist so versessen darauf, immer zu gewinnen und immer der Erste zu sein, dass es ihm schwerfällt, einfach nur einer von vielen Schülern zu sein, die an einem Ivy League College in hartem Wettbewerb miteinander stehen. Nach seiner Suspendierung fühlt sich Lyle gedemütigt, erkennt aber auch seine Chance, seinen Vater davon zu überzeugen, auf ein anderes College zu wechseln. Doch José lässt sich nicht erweichen. Damit bei Lyle während seiner Suspendierung von Princeton keine Langeweile aufkommt, lässt José ihn bei Life arbeiten. Hier ist der Jugendliche für die Überprüfung der Spesenabrechnung verantwortlich und soll nach Möglichkeiten suchen, die Kosten zu senken. José, stets besorgt, seinen Söhnen zu viele Vorteile zu verschaffen und aus ihnen reiche und verwöhnte Gören zu machen, behandelt Lyle wie jeden anderen Angestellten bei Life. Wenn Lyle seinen Vater während der Arbeitszeit sehen will, muss er, wie jeder andere Mitarbeiter auch, einen Termin mit ihm vereinbaren. Obwohl Lyles Beschäftigung bei Life nur kurz ist, hinterlässt die Zeit in dem Unternehmen einen bleibenden Eindruck bei ihm. Josés Sohn bleibt nicht verborgen, dass die Atmosphäre im Büro angespannt ist, wenn sein Vater in der Nähe ist. Und er bekommt mit, wie José die Angestellten vor den Augen aller anderen niedermacht. Seinen Freunden erzählt Lyle, dass man ihn bei Life nicht leiden könne, weil er der Sohn des Chefs sei. Allerdings ist es wohl vielmehr so gewesen, dass der junge Mann unter seinen Kollegen wegen seines fehlenden Engagements nicht besonders geschätzt ist. Den Mitarbeitern bleibt Lyle als jemand in Erinnerung, der zu spät oder einfach unentschuldigt gar nicht zur Arbeit kommt, der Anweisungen ignoriert und an warmen Tagen lieber Tennis spielt, als seinen Verpflichtungen bei Life nachzukommen. Als ein Mitarbeiter all seinen Mut zusammennimmt und sich bei José über die Arbeitsmoral seines Sohnes beschwert, fragt der ihn, was er an seiner Stelle denn tun würde, wäre Lyle nicht der Sohn des Chefs. Der Mann antwortet, dass er ihn feuern würde. Und genau das tat José dann auch. Im Herbst 1988 kehrt Lyle nach Princeton zurück. Zu der Zeit ist er noch immer mit seiner Verlobten Jamie zusammen, doch es soll schon bald zur Trennung kommen. Lyles Rückkehr an das College wird von der Tatsache überschattet, dass er sich sein Zimmer mit einem Kommilitonen teilen soll. Doch Lyle will lieber ein Einzelzimmer. Der Studienberater erinnert sich später noch gut daran, wie Lyle, von dem er sagt, dass er eine »Ich tue, was und wann ich es will« Einstellung an den Tag legte, wutentbrannt die Habseligkeiten seines unliebsamen Mitbewohners einfach auf den Flur des Studienwohnheims schmiss. Doch José ist auch hier sofort zur Stelle und steht seinem Sohn bei. Er schreibt einen Brief an das Princeton College und bittet um ein Einzelzimmer für Lyle. Tatsächlich kommt die Leitung der Forderung des Mannes nach und der Student bekommt sein gewünschtes Einzelzimmer. Eric wächst mit Lyle als sein Vorbild auf. In der Schule gilt auch Eric als Einzelgänger. Wie Lyle spielt auch er nicht mit anderen Kindern. Seine schulischen Leistungen sind ebenfalls maximal durchschnittlich. Die Hausaufgaben des Schülers erledigt Mutter Kitty für ihn. Eric soll schon früh bemerkt haben, dass Vater José seinen ältesten Sohn bevorzugt. Der Junge soll deshalb sehr zurückgezogen und traurig auf seine Mitmenschen gewirkt haben. Als José und Kitty mit Eric nach Kalifornien ziehen, kommt der Junge auf eine neue Highschool. Hier, fernab von Lyle und dem ständigen Vergleichen der beiden Brüder durch die Lehrer, findet der Jugendliche zu seiner eigenen Identität. Er freundet sich mit einer Gruppe von Gleichaltrigen an, die von Außenstehenden als eingebildet, laut und rebellisch wahrgenommen werden. Währenddessen macht sich Kitty Sorgen um Erics sexuelle Orientierung. Die Mutter glaubt, dass ihr Sohn homosexuell ist. Etwas, das nicht in ihr Weltbild passt. Deshalb fordert sie ihn auf, sich innerhalb von 6 Monaten eine Freundin zu suchen. Mit welchen Konsequenzen sie Eric droht, wenn der 16-Jährige ihrer Forderung nicht nachkommt, ist nicht bekannt. Kurze Zeit später lernt Eric an seiner Highschool ein Mädchen kennen. Doch die Beziehung der beiden ist nur von kurzer Dauer. Auf einer Party gerät das junge Paar in einen Streit, woraufhin Eric das Mädchen vor lauter Wut in ein Zimmer einsperrt. Nach der Aktion hat sie genug von ihrem Freund und trennt sich. Später sagt sie, dass Eric einer der seltsamsten Typen gewesen sei, die sie jemals getroffen habe. Arrogant und selbstbewusst sei er gewesen, wobei er tief im Inneren eine Menge an Problemen gehabt habe, resümiert sie. Später hat Eric eine Freundin namens Janice, die sowohl José als auch Kitty mögen. Im Gegensatz zu Lyles Freundin, die Kitty als nicht standesgemäß empfindet, hält sie große Stücke auf Janice. Doch die Beziehung zwischen den beiden Jugendlichen ist nicht von Dauer. Erics wohl engste Bindung an der Highschool hat er zu Craig. Der Jugendliche ist Captain der Tennismannschaft, in der Eric Spitzenspieler ist. Die beiden Teenager verbringen viel Zeit miteinander, in der sie unter anderem ein Drehbuch mit dem Titel Friends schreiben. In dem 62 Seiten starken Thriller geht es um einen Sohn aus einer wohlhabenden Familie, der das Testament seiner Eltern liest und so erfährt, dass er nach deren Tod die unfassbare Summe von $157 Millionen erben wird. Deshalb ermordet er seine komplette Familie, um an das Geld seiner Eltern zu kommen, bevor er schließlich durch eine dramatische Wende selbst umgebracht wird. Im Jahr 1988, Lyle ist jetzt 20 Jahre und Eric 17 Jahre alt, beginnen die Brüder in die Häuser der Nachbarschaft einzubrechen. So bessern sie sich ihr Taschengeld auf, ohne Vater José um Hilfe bitten und sich von ihm einen Vortrag über harte Arbeit anhören zu müssen. Die Menge an Geld und Schmuck, welche die Brüder bei ihren Raubzügen erbeuten, wird auf einen Wert von mehr als $100.000 geschätzt. Die Polizei kommt den Einbrechern jedoch bald auf die Schliche. Die Eltern der beiden sind verständlicherweise wütend über das kriminelle Treiben ihres Nachwuchses, doch sie sind fest entschlossen, mit allen Mitteln zu verhindern, dass Eric und Lyle für die Straftaten ins Gefängnis müssen. Deshalb engagieren sie einen der besten Strafverteidiger des Landes. Dem Juristen gelingt es, mit der zuständigen Staatsanwaltschaft einen Deal auszuhandeln. Demnach soll Eric die komplette Verantwortung für die Verbrechen übernehmen. Im Anschluss gelingt es dem Verteidiger für seinen Mandanten, einen Teenager ohne Vorstrafen, lediglich eine Verurteilung zu gemeinnütziger Arbeit mit Obdachlosen rauszuschlagen. Zudem muss er sich einer psychologischen Beratung unterziehen. José stellt den Einbruchsopfern einen Scheck aus, um die gestohlenen Gegenstände, welche nicht mehr im Besitz der Brüder sind, zu ersetzen. Als der Frühling des Jahres 1989 in den Sommer übergeht, sieht sich der mittlerweile 21-jährige Lyle gleich mit mehreren Problemen konfrontiert. Seine derzeitige Freundin Christy teilt ihm mit, dass sie schwanger von ihm ist. Nachdem José von der Schwangerschaft Wind bekommt, sucht er die junge Frau auf. Lyle wird später sagen, dass sein Vater seine Freundin zu einer Abtreibung gedrängt habe. Kitty erzählt einer Freundin, dass ihr Mann der Schwangeren $100,000 ausgezahlt habe. Daraufhin verlangen die Eltern von Lyle, dass er den Kontakt zu Christy abbricht. Lyles zweites Problem ist sein Zeugnis für das Frühjahressemester in Princeton, das gespickt ist mit miserablen Noten, darunter sogar eine 6. Zu allem Überfluss erreicht José und Kitty dann auch noch einen Brief des Colleges, in dem sie darüber informiert werden, dass der Student auf disziplinarischer Bewährung ist, nachdem einige Billardtische in seinem Wohnheim während einer von ihm veranstalteten Party beschädigt worden waren. Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Aus unbekannten Gründen wird Lyles Führerschein eingezogen und Lyle sorgt dafür, dass die Privilegien seiner Familie im Country Club aufgehoben werden, weil er nachts gemeinsam mit einem Kumpel in einem Golfwagen durch die Anlage raste und dabei die Wiese zerstörte. José zahlt dem Country Club den Schaden in voller Höhe. Sehen lassen können sich die Menendez dort aber trotzdem nicht mehr. Kitty und José, die mittlerweile mit Lyle und Eric in eine großzügige Villa nach Beverly Hills gezogen sind, fühlen sich ob des Verhaltens ihrer Söhne der Verzweiflung nahe. Um ihnen den Ernst der Lage klarzumachen, sprechen sie eine folgenschwere Drohung aus. Sollten die Brüder sich nicht langsam am Riemen reißen, dann würden sie ihr Testament umschreiben und ihre Söhne aus dem Dokument streichen lassen. In dem Testament ist festgehalten, dass Lyle und Eric den gesamten Nachlass ihrer Eltern erben, wenn José und Kitty gleichzeitig ums Leben kommen. Andernfalls würde zunächst Kitty das Vermögen ihres Mannes erben. Als sich der Sommer des Jahres 1989 dem Ende zuneigt, scheinen die Spannungen im Haus Menendez ihren Höhepunkt zu erreichen. Kitty beginnt des Nachts die Tür zum elterlichen Schlafzimmer abzuschließen und deponiert griffbereit 2 Schusswaffen in ihrem Kleiderschrank. Außerdem kassiert sie die Hausschlüssel ihrer Söhne ein. Wenn Lyle und Eric abends unterwegs sind, nimmt die Mutter lieber in Kauf, durch das Klingeln ihrer Söhne geweckt zu werden, als zu wissen, dass sie sich jederzeit Zutritt zu der Familienvilla verschaffen können. Es scheint offensichtlich, dass irgendetwas der 47-Jährigen Angst macht. Am 20. August 1989 geht um 23.47 Uhr ein Notruf bei der Polizei von Beverly Hills ein. Die Stimme eines hysterisch klingenden Mannes am anderen Ende der Leitung teilt mit, dass seine Eltern erschossen worden seien. Sofort wird eine Streifenwagenbesatzung zu der Adresse geschickt, die Lyle dem Beamten am Telefon durchgibt. Dem Polizisten bietet sich beim Eintreffen im Elm Drive ein chaotisches Bild auf dem Anwesen der Familie Menendez. 2 junge Männer stürmen aus der Haustür der Villa, an den Polizisten vorbei, durch das Tor und schmeißen sich auf den Rasenstreifen zwischen Bürgersteig und Straße auf die Knie. Verzweifelt, weinend und schreiend winden sie sich auf dem Boden. Die Beamten versuchen, Informationen aus ihnen herauszubekommen, ein schier aussichtsloses Unterfangen. Eric steht so neben sich, dass er beginnt, planlos von links nach rechts zu laufen und sogar versucht, seinen Kopf vor einen Baumstamm zu schlagen, während Lyle sich abmüht, seinen jüngeren Bruder unter Kontrolle zu bekommen und ihn zu beruhigen. Nachdem sich die Mordermittler einen ersten Überblick über den Tatort verschafft haben, steht für sie fest, dass die Opfer den oder die Mörder gekannt haben müssen. An keinen der Türen oder Fenster des Gebäudes können sie Spuren entdecken, die auf ein gewaltsames Eindringen der Täter hindeuten. Das ausgeklügelte Sicherheitssystem war in jener Nacht nicht aktiviert. Zudem macht das Wohnzimmer auf die Kriminalbeamten einen unordentlichen Eindruck, aber es herrscht nicht so eine Unordnung, wie man sie nach einem klassischen Raubüberfall erwarten würde. Derweil werden Lyle und Eric zur Befragung auf die Polizeiwache gebracht. Die Beamten wollen herausfinden, ob die Brüder etwas wissen, das ihnen in ihren Ermittlungen weiterhilft. Eric ist ihnen keine große Hilfe. Der 18-Jährige kann nicht stillsitzen, schluchzt und bricht immer wieder in Tränen aus. Nach 20 Minuten muss die Befragung des Jugendlichen abgebrochen werden, nachdem er einen Nervenzusammenbruch erleidet. Der 21-jährige Lyle hingegen macht einen gefassten Eindruck auf die Ermittler und ist in der Lage, ihre Fragen zu beantworten. So gelingt es den Vernehmern zu rekonstruieren, wo sich die beiden Brüder am Tattag aufgehalten hatten. Am Morgen trainieren Erik und Lyle auf dem hauseigenen Tennisplatz, bevor sie sich ein Tennismatch im Fernsehen anschauen. Den Nachmittag verbringen sie in einem örtlichen Einkaufscenter in Beverly Hills. Gegen 17 Uhr an diesem 20. August 1989 verabreden sie sich mit einem Freund für den Abend. Die Gruppe will sich bei Taste of LA, einem Straßenfest in Santa Monica, treffen. Gegen 20 Uhr machen sich Lyle und Erik auf den Weg, um sich in einem Kino in Westwood Village den neuen James-Bond-Film anzusehen. Da ihnen die Warteschlange vor dem Kassenhäuschen allerdings zu lang ist, beschließen sie kurzerhand, in das Kino im Century City Einkaufszentrum zu fahren, um sich dort den Batman-Film anzuschauen. Im Anschluss machen sie sich auf den Weg nach Santa Monica, wo sie mit einem Freund auf dem Taste of LA verabredet sind. Allerdings verirren sie sich, sind viel zu spät am vereinbarten Treffpunkt und verpassen ihren Kollegen deshalb. Von einem Münztelefon aus rufen sie einen anderen Freund an und verabreden sich mit ihm in der Cheesecake Factory in Beverly Hills. Zuvor machen sie aber noch einen Abstecher zum Elm Drive. Die Brüder wollen Eriks gefälschten Ausweis holen, damit auch er gleich alkoholische Getränke trinken kann. Als sie die Villa betreten, finden sie sich in einem Blutbad wieder. Lyle erzählt den Kriminalbeamten auch von der nervösen Stimmung seiner Mutter und dass sie in den Tagen vor ihrer Ermordung immerzu alle Türen verriegelte. Der 21-Jährige glaubt, dass seine Mutter kurz vor einem erneuten Selbstmordversuch stand. Seit vielen Jahren schon habe Kitty psychische Probleme und 2 Jahre zuvor habe sie vergeblich versucht, sich mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu suizidieren. Als die Beamten Lyle fragen, ob er eine Ahnung habe, wer seinen Eltern nach dem Leben trachtete, antwortete der junge Mann, vielleicht die Mafia. Die Vermutung passt zu den Schüssen in die Knie, die einer der Schützen José und Kitty zugefügt hatte. Eine nicht unübliche Methode in Mafiakreisen. Allerdings wird der Schuss in die Kniescheibe eher als eine Warnung verwendet. Stutzig macht die Ermittler auch, warum sollte die Mafia hinter den grausamen Morden stecken, so oft auf die Opfer geschossen wurde. Ein Auftragskiller hätte seinen Job schnell und präzise mit einem Kopfschuss erledigt. Da die Ermittler jedoch keinen Verdacht gegen Lyle und Erik hegen, führen sie keinen Schmauchspurentest durch, mit dem festgestellt werden kann, ob eine Person kürzlich eine Waffe abgefeuert hat. 3 Tage nach der brutalen Ermordung von Kitty und José führt ein Rechtsmediziner die Obduktion bei den Opfern durch. Derweil veranstalten die beiden Vollwaisen in den Räumlichkeiten der Directors Guild of America, dem Berufsverband für Angehörige der Film-, Fernseh- und Werbebranche, eine pompöse Gedenkfeier für ihre getöteten Eltern. Du kannst dir bestimmt vorstellen, dass es bei den Trauergästen keinen guten Eindruck macht, dass ausgerechnet Lyle und Erik eine ganze Stunde zu spät dort auftauchen. Generell hat die Ermordung auf die beiden Brüder eine ganz unterschiedliche Wirkung auf ihr Verhalten. Während Erik sich nicht sicher ist, ob er sein Studium an einem College antreten soll oder sich seiner Tenniskarriere widmen soll, ist Lyle fest entschlossen, sein Studium abzubrechen und seine Karriere in der Wirtschaft zu planen. Nur wenige Tage nach der brutalen Ermordung ihrer Eltern verfallen die beiden Brüder in einen Kaufrausch. Die Lebensversicherung von José in Höhe von $650.000 ermöglicht ihnen ihre ausschweifenden Shoppingtouren. Sie kaufen nagelneue Autos, Designerklamotten und Schmuck, darunter eine Rolex-Uhr und Geldklammern für nicht weniger als $15.000. Das Vermögen des ermordeten Ehepaares wird auf $14 Millionen geschätzt. Abzüglich Steuern und der Begleichung diverser Darlehen erben Lyle und Erik jeweils $2 Millionen. Ein Freund sagt später, dass das Erbe weit hinter der Erwartung der beiden Brüder lag, die mit einer Summe von insgesamt $90 Millionen gerechnet hätten. In der Villa in Beverly Hills wollen Erik und Lyle nicht bleiben. Freunden erzählen sie, dass sie von Hotel zu Hotel ziehen, aus Angst, dass die Mörder ihrer Eltern auch ihnen nach dem Leben trachten könnten. Nachdem sie in verschiedenen Luxushotels untergekommen waren, mieten die beiden Vollwaisen 2 nebeneinander liegende exklusive Wohnungen. Über $2.000 Miete müssen die beiden je Apartment pro Monat berappen. Um seine persönliche Sicherheit zu gewähren, heuert Lyle Leibwächter an, die ihn unter anderem auf seinen Shoppingtouren begleiten. Am 4. September 1989, 2 Wochen nach den Morden, teilt Lyle den Bodyguards mit, dass er ihre Dienste nicht mehr benötige. Sein Onkel habe Kontakt mit der Mafia aufgenommen und einen Deal mit ihnen vereinbart, um den Tod seiner Neffen abzuwenden. Wie sein Onkel, ein Geschäftsmann mittleren Alters, der in einem beschaulichen Vorort von New Jersey lebt, das angestellt haben soll, darüber schweigt Lyle sich aus. Bis zum Oktober des Jahres 1989 haben Lyle und Eric Josés Expresskarte mit mehr als $90.000 belastet. Zum Ende des Jahres, 4 Monate nach der Ermordung ihrer Eltern, haben die Brüder mehr als $1 Million auf den Kopf gehauen. Derweil versuchen die Ermittler, den Mord an dem Ehepaar Menendez aufzuklären. Sie sehen sich mit einer Reihe von Theorien und Verdächtigen konfrontiert. Immerhin, so erfahren sie, soll sich José aufgrund seines Verhaltens viele Feinde gemacht haben. Dem Beamten bleibt aber auch nicht verborgen, wie verschwenderisch die Brüder mit dem Geld ihrer ermordeten Eltern umgehen. Und noch etwas lässt die Ermittler misstrauisch werden. Glenn Stevens, ein Freund von Lyle, berichtet, dass dieser einen Computerexperten damit beauftragt haben soll, Dateien auf Kittys Computer unwiederbringlich zu löschen. Vor allem das aktuelle Testament, das seine Eltern aufgesetzt hätten und in dem die Brüder nicht mehr bedacht gewesen seien. Glenn gibt den Kriminalisten auch den Hinweis, dass Lyle versuche, Eric zu manipulieren, um so an die Hälfte des Erbes seines Bruders zu kommen. Die Ermittler konfrontieren Eric am 24. Oktober 1989 mit der Aussage von Glenn, dass die beiden Brüder nicht gut miteinander auskämen. Der 18-Jährige beschwert sich daraufhin bei dem Beamten darüber, dass Lyle zu viel Geld ausgebe und genau wie sein Vater sei. Während des Gespräches macht der Jugendliche einen kühlen und ruhigen Eindruck auf die Ermittler. Doch kaum sind die Kriminalisten wieder gegangen, greift Eric zum Telefonhörer und versucht vergeblich, Lyle in Princeton zu erreichen. Der Teenager hat das unbändige Bedürfnis, sich jemandem anzuvertrauen. Deshalb beschließt er, seinen Psychologen Dr. Jerome Ozil zu kontaktieren, der ihn betreut, seit das Gericht ihm nach den Einbrüchen eine psychologische Beratung auferlegt hatte. Sie vereinbaren ein Treffen für den 31. Oktober. Während die beiden im Beverly Hills spazieren gehen, vertraut sich Eric Dr. Ozil an. Der Teenager berichtet ihm von seinen Depressionen und Selbstmordgedanken. Als sie auf dem Weg zu Dr. Ozils Büro sind, bleibt Eric abrupt stehen. Mit ausdruckslosem Blick schaut er seinen Psychologen an und sagt: "Wir haben es getan. Wir haben unsere Eltern umgebracht." Der Jugendliche erzählt Dr. Ozil, wie es dazu gekommen ist. Er und Lyle schauten sich den Fernsehfilm Beverly Hills Boys Club an. Der Zweiteiler basiert auf einer wahren Geschichte und handelt von einer Gruppe junger Männer aus wohlhabenden Familien in den 1980er Jahren in Kalifornien. Sie gründen einen Investmentclub, der sich darauf konzentriert, schnell reich zu werden. Die Geschichte dreht sich um ihre illegalen und riskanten Geschäftspraktiken, die letztendlich zu Betrug, Mord und dem Zusammenbruch ihres Unternehmens führen. Es geht um Gier, Macht und die dunklen Seiten des Reichtums, während die Mitglieder des Clubs versuchen, ihren eigenen Platz in der Welt zu finden. Unter dem Eindruck des Filmes sei es im Anschluss zu einem hitzigen Gespräch über ihre Überzeugung gekommen, dass ihr Vater sie enterben wolle und wie schrecklich ihr Leben sei, weil José über sie herrsche wie ein König über sein Land. Beverly Hills Boy Club, so Eric, habe die Brüder auf die Idee gebracht, ihren Vater zu ermorden. Kitty allerdings stellte ein Problem bei ihrem Vorhaben dar, denn eigentlich wollten sie ihre Mutter nicht töten. Doch sie fanden keine Lösung, wie sie José ermorden könnten, ohne auch die 47-Jährige zu beseitigen. An diesem Punkt unterbricht Dr. Ozil den Redefluss des Teenagers und bittet ihn, Lyle anzurufen und ihn in das Büro des Psychologen zu beordern. Nachdem Lyle den Anruf von seinem Bruder erhalten hat, rast er zu dem Bürogebäude. Als er in der Praxis von Dr. Ozil eintrifft, hat Eric schon wieder weiter drauf losgeplappert. Der 18-Jährige redet sich alles von der Seele und erzählt, dass die Brüder nach San Diego gereist seien, um dort Schrotflinten für ihr geplantes Verbrechen zu kaufen. Sie dachten, erzählt der Jugendliche, sie hätten das perfekte Verbrechen begangen. Immerhin seien sie vorsichtig gewesen und hätten die Patronenhülsen am Tatort eingesammelt. Auch die Wahl des Ortes, an dem der Mord geschah, hätten die Brüder als genial empfunden. Immerhin hätten sie sich keine Sorgen um ihre Fingerabdrücke machen müssen, denn natürlich würden die Ermittler haufenweise davon in ihrem eigenen Haus finden. Als sie den Tatort aufgeräumt hatten, seien sie in Eriks Wagen gestiegen. Lyle fuhr das Auto den etwa 34 Kilometer langen Mulholland Drive entlang, eine berühmte, kurvenreiche Straße in Los Angeles, die durch die Santa Monica Mountains führt und einen atemberaubenden Ausblick auf die Stadt und das San Fernando Valley bietet. Erik selbst sei viel zu aufgeregt gewesen, um selbst zu fahren. Als kein anderes Auto in Sicht war, hielt Lyle an und warf die Schrotflinten in eine Schlucht. Im Anschluss seien sie zu einer Tankstelle gefahren, wo sie ihre blutbesudelte Kleidung und ihre Schuhe zusammen mit den Patronenhülsen in einem Müllcontainer geworfen hätten. Dann seien sie nach Hause gefahren, wo sie sich mit einem Kumpel in der Cheesecake Factory treffen wollten, doch Erik sei nervlich so fertig gewesen, dass er zusammenbrach. Daraufhin hätten die Brüder beschlossen, nach Hause zu fahren und die Polizei zu alarmieren. Du kannst dir vorstellen, wie wütend Lyle ist, als er im Büro von Dr. Ozil ankommt und mitbekommt, dass Erik alles ausgeplaudert hat. Lyle kann jetzt mit seiner Wut nicht mehr hinter dem Berg halten. Er droht Dr. Ozil, dass er auch ihn töten werde, wenn er jemanden von dem Geheimnis der Brüder erzähle. 2 Tage später stehen Erik und Lyle erneut im Büro von Dr. Ozil. Ohne mit der Wimper zu zucken, gesteht Lyle dem eingeschüchterten Psychologen, dass die Brüder in Erwägung gezogen hätten, ihn zu ermorden, damit ihr Geheimnis nicht ans Licht komme. Warum sie sich dagegen entschieden, verraten sie ihrem Gegenüber aber nicht. Dr. Ozil hätte Erik und Lyle ohne weiteres wegen Bedrohung bei der Polizei anzeigen können, denn Drohung gegen Leib und Leben hebt die Vertraulichkeitsgrenze zwischen Patient und Therapeut natürlich auf. Aber Dr. Ozil entscheidet sich, aus welchen Gründen auch immer, gegen eine Anzeige. Stattdessen macht er heimlich Tonbandaufzeichnungen und fertigt Notizen von seinen Treffen mit den beiden Brüdern an. Mitte November 1989 befragen Ermittler Craig, den Highschool-Freund von Erik. Er berichtet, dass er Erik kurz nach den Morden in der Villa der Familie Menendez in Beverly Hills besucht habe. Bei diesem Treffen habe der 18-Jährige ihm geschildert, wie sie beide auf José und Kitty geschossen hatten. Craig gesteht dem Beamten gegenüber ein, dass er sich unsicher sei, ob er Erik die Geschichte glauben könne. Immerhin habe der 18-Jährige seinen Schilderungen ein »So hätte es passiert sein können« hinzugefügt. Auch die Kriminalisten sind unsicher, wie sie den Bericht von Craig werten sollen. Deshalb wenden sie sich an die zuständige Staatsanwältin, um ihre Meinung einzuholen. Die Juristin bewertet die Indizienlage als noch zu dünn, um Anklage gegen Erik und Lyle zu erheben. Dennoch seien die Informationen, welche die Ermittler bis jetzt zusammengetragen haben, vielversprechend. Gemeinsam hacken sie einen Plan aus, um die mörderischen Brüder zu überführen. Craig soll ein verstecktes Mikro angesteckt bekommen und sich mit den beiden treffen. Vielleicht, so die Hoffnung, würden sie so ein Geständnis auf Band bekommen. Am 29. November 1989 verabredet sich Craig mit Erik und Lyle in einem Restaurant. Während des Abendessens kommt das Gespräch tatsächlich auf den Mord an José und Kitty. Doch Erik behauptet jetzt, dass er Craig angelogen habe und dass er und Lyle nichts mit dem grausamen Verbrechen zu tun hätten. Ernüchterung macht sich bei den Kriminalbeamten breit. Sie bewerten das Treffen der Freunde als einen Fehlschlag. Die Staatsanwältin hingegen ist ganz anderer Meinung. Sie glaubt, dass die Unterhaltung bewiesen habe, dass Craig die Wahrheit gesagt hatte, als er 2 Tage zuvor mit den Ermittlern gesprochen hatte. Doch für eine Anklage reichen die Indizien immer noch nicht. Wochen und Monate nach der Ermordung von Kitty und José ziehen ins Land und die Kriminalbeamten werden langsam unruhig. Sie kommen in ihren Ermittlungen nicht weiter und es wird nicht mehr lange dauern, bis die Menendez-Brüder offiziell den kompletten Nachlass ihrer Eltern erben. Wer weiß, was sie dann tun. Vielleicht machen sie sich aus dem Staub, um den Fängen der Justiz zu entfliehen. Die Kriminalbeamten suchen derweil fieberhaft nach den Tatwaffen, denn sie wissen, dass die Schrotflinten die Mörder mit dem Verbrechen in Verbindung bringen würden. Vom Justizministerium erhalten die Ermittler eine 80 Seiten lange Liste mit Geschäften, die im Bezirk Los Angeles Schrotflinten verkaufen. Allerdings schätzen die Beamten die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Laden finden, der den beiden Brüdern die Schrotflinten verkauft hatte, als sehr gering ein. Immerhin besteht die Möglichkeit, dass Erik und Lyle die Waffen auf den Namen einer ihrer Freunde gekauft hatten. Für die Kriminalbeamten fühlt es sich an wie die sprichwörtliche Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Erst als am 5. März 1990, mehr als ein halbes Jahr nach der Ermordung von Kitty und José, ihnen Kommissar Zufall zur Hilfe kommt, können die Ermittler einen Durchbruch in dem Fall für sich verbuchen. An jenem Tag kommt eine Frau namens Judy Loon Smith auf die Polizeiwache und bittet um ein Gespräch mit den Ermittlern. Die 37-jährige Geschäftsinhaberin eines Audio-Replikationsunternehmens und Geliebte von Dr. Ozil berichtet, dass der Psychologe sie gebeten habe, die Therapiesitzung mit den Menendez-Brüdern am 31. Oktober 1989 zu belauschen. Judy Loon erzählt, dass sie den Streit zwischen den Brüdern mitbekommen habe, bei dem Lyle Erik anschrie: "Ich kann es nicht glauben, dass du es ihm gesagt hast. Wir müssen ihn und alle, die mit ihm etwas zu tun haben, umbringen. Ich kann dich nicht davon abhalten, was du tun musst", habe Erik seinem älteren Bruder daraufhin entgegnet. "Aber ich kann nicht mehr töten." Dann sei der 18-Jährige in Tränen aufgelöst aus dem Büro von Dr. Ozil gestürmt. Judy Loon erzählt den Ermittlern auch, dass sie Zeugin geworden sei, wie Lyle den Psychologen bedrohte. Der 21-Jährige habe im Anschluss gesagt: "Ich kann Erik irgendwie verstehen, aber er hätte das nicht tun sollen." Dann habe Lyle dem geschockt wirkenden Psychologen die Hand geschüttelt und mit kühler Stimme gesagt: "Viel Glück, Dr. Ozil." Judy Loon berichtet den Beamten auch, dass Dr. Ozil die Brüder trotz der offenen Drohung, auch ihn zu ermorden, weiterhin zu Therapiesitzungen kommen ließ. Der Psychologe habe angeblich geglaubt, dass er Erik und Lyle vielleicht helfen könne, die Ereignisse innerhalb der Familie, die sie zu den Morden veranlassten, wie Puzzlestücke zusammenzufügen. Was er sich davon erhoffte, bleibt ein Rätsel. Die 37-Jährige gibt den Kriminalbeamten zum Schluss noch den Tipp, dass Dr. Ozil die Geständnisse und Erklärungen von Erik und Lyle, warum sie das Verbrechen begangen hatten, auf Tonband aufgezeichnet habe. Nachdem Judy Loon mit den Ermittlern gesprochen hatte, erwirken sie einen Durchsuchungsbeschluss für Dr. Ozils Büroräume. Sie beschlagnahmen 17 Tonbänder und 7 Seiten persönlicher Notizen des Psychologen, die er sich über die Gespräche mit den Menendez-Brüdern angefertigt hatte. Ein Richter muss später entscheiden, ob die Beweismittel vor Gericht zugelassen werden oder ob die Schweigepflicht zwischen Patient und Therapeut in diesem Fall greift. Am 8. März 1990 positionieren sich Einsatzkräfte am Elm Drive. Eigentlich hatten sie vor, die Menendez-Brüder gemeinsam festzunehmen, doch die Zeit drängt. Erik befindet sich auf einem Tennisturnier in Israel, als die Ermittler die Information erreicht, dass der mittlerweile 22-jährige Lyle vermutlich plant, abzutauchen. Wenn sie jetzt nicht zugreifen, könnte es zu spät sein. Gegen 13 Uhr verlässt Lyle mit 2 Freunden das Grundstück der Menendez in Eriks Jeep. Das Ziel der Gruppe ist die Cheesecake Factory. Doch dort werden sie nicht ankommen. Einer der Insassen wird sich später erinnern, dass ein blauer Ford mit eingeschalteter Warnblinkanlage am südlichen Ende des Elm Drive geparkt hat. Als sie sich dem Fahrzeug nähern, lenkt der Fahrer den blauen Jeep vor Lyles Wagen. Der 22-Jährige steigt auf die Bremse, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er ahnt, dass etwas im Gange ist. Kurzerhand legt er den Rückwärtsgang ein und drückt auf das Gaspedal. Doch er kommt nicht weit. Lyle kracht mit seinem Jeep in einen Lieferwagen, der hinter ihm hergefahren ist, um eine Flucht des jungen Mannes zu verhindern. Von überall tauchen jetzt bewaffnete Beamte auf und schreien: "Raus aus dem Jeep!" Die 3 Männer werden festgenommen und auf das Polizeirevier gebracht. Während die beiden Freunde kurze Zeit später wieder auf freien Fuß gesetzt werden, verfrachten die Beamten Lyle in eine Haftanstalt. Im Falle einer Verurteilung wegen Mordes aus Habgier droht dem 22-Jährigen die Todesstrafe. Die Verhaftung von Lyle verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der Stadt. Doch die Ermittler haben keine Angst, dass Erik von Israel aus fliehen könnte, um sich so seiner Festnahme zu entziehen. Ein Mitglied der Familie Menendez, die übrigens von der Unschuld der Brüder überzeugt sind, sagt, dass Erik von Lyle abhängig sei. Der mittlerweile 19-Jährige würde Lyle in die Hölle folgen, selbst wenn er dafür den Himmel verlassen müsse. Und der Mann soll Recht behalten. 3 Tage nach der Verhaftung seines Bruders landet Erik am Flughafen von Los Angeles, wo Beamte ihn bereits erwarten und verhaften. Beiden jungen Männern wird eine Freilassung auf Kaution nicht gewährt. Obwohl die Menendez-Brüder jetzt hinter Schloss und Riegel sind, fehlen den Ermittlern noch immer physische Beweise, um die beiden jungen Männer mit dem Mord an ihren Eltern in Verbindung bringen zu können. Sie sind noch immer auf der Suche nach dem Geschäft, in dem die Brüder die Schrotflinten gekauft hatten. Von Judae Loon hatten sie erfahren, dass Lyle die Schrotflinten in einer Schlucht am Mulholland Drive entsorgt haben will. Und Judae Loon steckt dem Beamten auch, dass die Brüder die Waffen in einem Geschäft in San Diego gekauft haben sollen. Lyle kennt sich gut in dem Ort aus, weil er hier schon an einigen Tennisturnieren teilgenommen hatte. Die Ermittler besorgen sich daraufhin eine Liste, auf der alle Geschäfte in San Diego aufgeführt sind, die Waffen verkaufen. Die Beamten gehen davon aus, dass die Brüder die Schrotflinten vermutlich in einem kleineren Geschäft in der Nähe der Autobahn zwischen Los Angeles und San Diego gekauft hatten. Doch ihre Suche bleibt ergebnislos. Hier wurden im betreffenden Zeitraum keine Schrotflinten an 2 junge Männer verkauft. Im nächsten Schritt überprüfen die Kriminalbeamten die großen Discounterketten für Sportbedarf in der Umgebung. Als erstes nehmen sie sich das Big Five-Geschäft in der Convoy Street vor. Sie bitten die Geschäftsleitung um die Unterlagen, in denen akribisch festgehalten ist, wer wann in dem Laden eine Waffe gekauft hatte. Die Beamten können ihren Augen kaum trauen, als sie einen Eintrag vom 18. August 1989 entdecken. Nur 48 Stunden vor dem Mord an dem Ehepaar Menendez. An diesem Tag wurden 2 Schrotflinten für je fast $200 verkauft. Unterschrieben hatte der Kauf ein gewisser Donovan J. Goodrow, ein ehemaliger Zimmergenosse von Lyle auf dem Princeton College. Die Beamten kontaktieren Donovan sofort telefonisch und fragen ihn, wo er am 18. August 1989 gewesen sei. Der junge Mann kann nachweisen, dass er sich an jenem Tag zu der betreffenden Uhrzeit an seinem Arbeitsplatz in New York City befunden hatte. Mit dem Formular im Gepäck, das der Käufer der beiden Schrotflinten unterschrieben hatte, machen sich die Kriminalbeamten auf den Weg zu Donovan. Dem genügt ein kurzer Blick, bevor er Stein und Bein schwört, dass die Unterschrift auf dem Papier seiner Signatur nicht einmal im Ansatz ähnelt. Die Staatsanwaltschaft beantragt vor Gericht, dass die beiden Brüder zu Vergleichszwecken eine Handschriftenprobe abgeben müssen. Obwohl Erik gewarnt wird, dass, sollte er der Aufforderung nicht nachkommen, das vor Gericht als Beweismittel gegen ihn verwendet werden kann, verweigert er es, eine Handschriftenprobe abzugeben. Die Staatsanwaltschaft reibt sich derweil die Hände. Endlich hat sie eine gerichtsverwertbare Verbindung zwischen den Morden an dem Ehepaar Menendez und den beiden Brüdern. Am 26. März 1990 werden Erik und Lyle wegen des Mordes an ihren Eltern angeklagt. Obwohl die Todesstrafe im Raum steht, machen die beiden braungebrannten, athletisch gebauten Brüder mit den dunklen Kurzhaarschnitten einen selbstgefälligen und arroganten Eindruck auf die Prozessbeobachter, die eher mit 2 zerknirschten Angeklagten gerechnet hätten, und lächeln in die Fernsehkameras. Fröhlich winken sie ihren Familienmitgliedern und Freunden zu, die den Prozess im Gerichtssaal verfolgen. Man merkt Erik und Lyle an, dass sie glauben, ihre Verteidigung würde die Sache schnell zu Ende bringen. Zu ihren Gunsten. Der Richter entscheidet, dass die Gespräche und Drohungen, die Dr. Ozil heimlich auf Tonband aufgenommen hatte, teilweise als Beweismittel zugelassen werden. Als die Aufnahmen öffentlich abgespielt werden, sind Familienmitglieder und Unterstützer von Erik und Lyle schockiert. Ein Großteil wendet sich daraufhin von den beiden Angeklagten ab. Der Prozess zieht sich bis zum Juli 1993 hin, fast 4 Jahre nach der Ermordung von Kitty und José. Lyle, mittlerweile 25 Jahre alt, und sein 2 Jahre jüngerer Bruder haben sich optisch sichtlich verändert. In den letzten Jahren, die sie in einer Haftanstalt verbracht hatten, waren sie um Jahre gealtert und hatten deutlich an Gewicht verloren. Erik macht keinen gesunden Eindruck auf die Prozessbeobachter. Sein Gesicht ist kreideweiß und die Wangen sind eingefallen. Die Verteidigung erklärt den Geschworenen in ihrem Eröffnungsplädoyer, dass Erik und Lyle nicht bestreiten, ihre Eltern ermordet zu haben. Aber die Juroren sollen sich in dem Prozess auf die Frage konzentrieren, warum es zu dieser brutalen Tat gekommen ist. Wir werden Ihnen beweisen, dass die Morde aus Angst begangen wurden, fährt die Verteidigung fort. Die Angst vor zwei Eltern, die so brutal, so manipulativ, so sexuell pervers waren, dass sie ihre eigenen Söhne zu den schrecklichsten Akten der Schändung missbrauchten. Der Kern der Verteidigung baut auf der Aussage der beiden angeklagten Brüder auf, dass sie ihre Eltern töteten, weil sie um ihr Leben fürchteten, nachdem sie ihren Vater nach jahrelanger Tortur des sexuellen, physischen und psychischen Missbrauchs zur Rede gestellt hatten. Die Verteidigung erzählt den Geschworenen, dass Erik und Lyle erstmals über den sexuellen Missbrauch sprachen, nachdem sie schon einige Monate inhaftiert waren. Zu groß sei die Scham der beiden Brüder gewesen. Die Staatsanwaltschaft bleibt bezüglich der Missbrauchsvorwürfe aber skeptisch. Sie macht der Zeitpunkt, an dem Erik und Lyle sich erstmals einem Familienmitglied im Gefängnis offenbarten, stutzig. Die Ankläger vertreten die Ansicht, dass die beiden Brüder ihre Geschichte über den sexuellen Missbrauch durch ihren Vater erfunden hätten. Immerhin hatte Erik nicht einmal gegenüber Dr. Ozil den sexuellen Missbrauch erwähnt. Hauptzeuge der Anklage ist übrigens besagter Dr. Ozil. Bevor der Psychologe in den Zeugenstand tritt, verkündet die Verteidigung der Menendez-Brüder, dass sie seine Glaubwürdigkeit auf jede nur erdenkliche Weise anzugreifen versuchen werden. Die Verteidigung glaubt, dass Dr. Ozil die Tonbandaufnahmen nur für seinen eigenen Zweck gemacht hatte und dass Erik und Lyle darauf lediglich das sagen, was der Psychologe von ihnen hören wollte. Doch noch bevor Dr. Ozil seine Aussage vor Gericht machen kann, muss er sich damit auseinandersetzen, dass eine staatliche Behörde, zuständig für die Regulierung der psychologischen Praxen in Kalifornien, eine Beschwerde gegen ihn bearbeitet, deren Ziel es ist, ihm seine Lizenz zu entziehen. Dem Psychologen wird vorgeworfen, eine Affäre mit einer seiner Patientinnen, Judelune Smith, gehabt zu haben und mit einem anderen Patienten Therapiesitzungen im Tausch gegen Bauarbeiten an seinem Haus durchgeführt zu haben. Zudem wirft die staatliche Behörde ihm vor, Judelune unzulässige Medikamente verschrieben zu haben. Vor Gericht sagt Dr. Ozil aus, dass die Brüder ihren Vater töten wollten, weil er ihr Leben dominierte und ihnen das Gefühl gab, minderwertig zu sein. Weiter sagt der Psychologe, dass Erik und Lyle Kitty töteten, weil sie die 47-Jährige als Zeugin beseitigen wollten und der Ansicht gewesen seien, dass ihre Mutter nicht die emotionale Stärke besessen habe, ohne José weiterzuleben. Die Verteidigung nimmt den Psychologen im Kreuzverhör regelrecht auseinander. Die Anwälte bringen seine Affäre mit Judelune Smith aufs Tapet und treiben ihm Schweißperlen auf die Stirn, als sie erwähnen, dass die Frau eine Klage gegen ihn angestrengt hatte und er sie mit nicht weniger als $400.000 entschädigen musste. Sukzessiv versuchen sie, die Glaubwürdigkeit des Psychologen zu zerstören. Lyle sagt über einen Zeitraum von 9 Tagen im Zeugenstand aus. Er berichtet von dem sexuellen Missbrauch, dem die beiden Brüder sowohl von José als auch von Kitty ausgesetzt gewesen sein sollen. An diesem Punkt bricht der junge Mann, der zuvor mit ruhiger und monotoner Stimme gesprochen hat, in Tränen aus. Ebenso wie sein Bruder Erik, der Lyle aufmerksam zuhört. Kittys Familienangehörige versuchen derweil, die ermordete Frau durch die Medien in ein anderes Licht zu rücken. Der Bruder der getöteten 47-Jährigen sagt zum Beispiel, dass die Behauptung der Verteidigung Quatsch sei und er der festen Überzeugung ist, dass Erik und Lyle ihre Eltern aus Habgier töteten. Meine Schwester hat ihre Kinder nicht missbraucht, macht der Mann seinen Standpunkt gegenüber den Journalisten klar, bevor er hinzufügt, dass er der Meinung sei, José und Kitty hätten ihre Söhne nicht genug diszipliniert. Nachdem Erik und Lyle ihre Aussagen vor Gericht gemacht hatten, tritt eine Sachverständige für die Verteidigung in den Zeugenstand. Die Professorin für Psychiatrie kann eine Expertise in der Analyse für Tatorte vorweisen. Sie sagt aus, dass das Wohnzimmer der Familie, also der Tatort, einen ungeordneten Eindruck auf sie machte und dass sie deshalb ausschließen könne, dass es sich bei den Morden um eine vorsätzliche Tat handelte. Zudem erkenne sie Elemente eines Overkills, also dass der Täter mehr Handlungen durchführte, als notwendig gewesen wären, um sein Opfer zu töten, was für die Expertin darauf hindeutet, dass es keinen ausgeklügelten Plan für die Morde gegeben hatte. Auch Judelune Smith wird von der Verteidigung vorgeladen. Die Frau soll die Aussage von Dr. Özil entkräftigen. Während ihrer Einlassung gibt es zwei zentrale Themen. Zum einen, dass der Psychologe sie manipuliert und zu einer Beziehung gedrängt habe. Und zum anderen behauptet sie jetzt, dass die meisten ihrer vorherigen Aussagen bezüglich Erik und Lyle falsch gewesen seien. Doch die Frau hinterlässt keinen glaubwürdigen Eindruck auf die Geschworenen. Die Anklage ist bei ihrem Schlussplädoyer sarkastisch und bissig. Die Juristin nennt Lyle und Erik, Zitat, verwöhnte und bösartige Göhren, welche, Zitat, die beste Verteidigung bekamen, die man mit Papas Geld kaufen konnte. Zudem rügt die Staatsanwältin die Art und Weise der Verteidigung der Menendez-Brüder mit den Worten, für all die Kinder, die schwer missbraucht wurden und dennoch zu nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft wurden, ist diese Verteidigung eine Beleidigung. Die Richterin weist die Geschworenen darauf hin, dass sie 4 Möglichkeiten haben, um über das Schicksal der Brüder zu entscheiden. Sie können die Angeklagten des Mordes ersten Grades mit besonders schweren Umständen für schuldig befinden oder des Mordes zweiten Grades oder des freiwilligen Totschlags oder des unfreiwilligen Totschlages. Insgesamt formuliert die Staatsanwaltschaft 3 Anklagepunkte. Der Mord an José, der Mord an Kitty und die Verschwörung zum Mord. Es dauert mehr als 3 Wochen, bis die Jury dem Gericht mitteilt, dass es zu keiner Einigung unter den Geschworenen gekommen ist. Während des Prozesses ging es nicht um Schuld oder Unschuld von Erik und Lyle. Sie hatten ja zugegeben, José und Kitty erschossen zu haben. Aber vor allem waren die Geschworenen geteilter Meinung darüber, ob die beiden Brüder tatsächlich von ihren Eltern sexuell missbraucht worden waren oder eben nicht. Und das macht es für sie unmöglich, zu einem einstimmigen Ergebnis zu kommen. Der Richter erklärt, dass es einen Fehlprozess gegeben habe. Erst im Oktober 1995, 2 Jahre nach dem Fehlprozess, startet das Wiederaufnahmeverfahren für Erik und Lyle. Diesmal wird die Verhandlung nicht im Fernsehen übertragen. Und diesmal dauert es nur 4 Tage, bis die Geschworenen zu einem Urteil kommen. Sie befinden die Menendez-Brüder wegen Mordes ersten Grades in 2 Fällen sowie der Verschwörung zum Mord für schuldig. Die Jury entscheidet sich allerdings gegen die Todesstrafe. Später sagen die Geschworenen, dass der vermeintliche sexuelle Missbrauch bei ihrer Urteilsfindung keine Rolle gespielt habe. Manche von ihnen glauben, dass der Erziehungsstil von José und Kitty möglicherweise zu dem Mordentschluss der Brüder beigetragen hatte. Andere Geschworene hingegen glauben, dass Erik und Lyle von ihren Eltern emotional, aber nicht sexuell missbraucht worden waren. Keiner von ihnen glaubt, dass die jungen Männer Kitty und José nur deshalb ermordeten, um an ihr Erbe zu kommen. Die Geschworenen beschließen, das Leben der jungen Männer zu verschonen, weil sie bis dato nicht wegen anderer Gewalttaten auffällig geworden waren und kein Vorstrafenregister vorzuweisen haben. Im Juli 1996, 9 Monate nach Beginn des Wiederaufnahmeverfahrens, verkündet der Richter das Urteil. Erik und Lyle werden zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit der Bewährung verurteilt. Die Verurteilten gehen gegen das Urteil in Revision, allerdings ohne Erfolg. Erik und Lyle, die bis zu ihrer Verurteilung in derselben Haftanstalt eingesessen haben, werden 2 Monate nach der Urteilsverkündung voneinander getrennt und in verschiedenen Gefängnissen untergebracht. Die Anwältin der Brüder kritisiert die Entscheidung der Strafvollzugsbehörde scharf. Sie bezeichnet die Trennung der Brüder als unangemessen grausam. Einer der damaligen Ermittler im Fall des ermordeten Ehepaares Menendez hingegen sagt, dass er froh sei, dass Erik und Lyle endlich getrennt worden sind. Ich denke, wenn sie zusammen untergebracht werden, sind alle gefährdet, begründet der Kriminalbeamte seine Haltung. Im Jahr 1997 gibt Dr. Özil seine Zulassung als Psychologe ab und zieht von Kalifornien in einen anderen Bundesstaat. Eine Tante väterlicherseits sagt über ihre Neffen, dass sie im Gefängnis als ein paar reiche Jungs wahrgenommen und die anderen Insassen sie hassen würden. Im Jahr 2018, 23 Jahre nach ihrer Trennung, wird Lyle in derselben Haftanstalt wie Erik untergebracht. Die Brüder können sich während der Trainings-, Essens- und Freizeit sehen. Die beiden Brüder, Lyle ist heute 56 und Erik 53 Jahre alt, heiraten beide hinter Gittern. Lyle ist mittlerweile sogar in 2. Ehe verheiratet. In kalifornischen Gefängnissen sind Insassen Ehebesuche, die offiziell als Familienbesuche bezeichnet werden, grundsätzlich seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2016 gestattet, auch wenn sie zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt wurden. Dies gilt allerdings nicht für Inhaftierte wie Erik und Lyle, die ein Gewaltverbrechen gegen ein Familienmitglied begangen haben. Im Mai 2023 geraten die Brüder erneut in die Schlagzeilen. Die Anwälte der beiden verurteilten Doppelmörder reichen einen Habeas-Antrag ein. Damit ist eine rechtliche Petition gemeint, die bei dem zuständigen Gericht eingereicht werden kann, um darauf aufmerksam zu machen, dass zum Beispiel die Inhaftierung einer Person unrechtmäßig ist. In dem Habeas-Antrag fordern die Anwälte der Menendez-Brüder eine neue Beweisanhörung oder besser gleich die Aufhebung der Verurteilung ihrer Mandanten. Grundlage für die Petition, über die Stand heute, April 2024, noch nicht entschieden wurde, ist die Aussage eines ehemaligen Mitgliedes einer Boyband, der behauptet, José Menendez habe ihn in den 1980er Jahren unter Drogen gesetzt und anschließend vergewaltigt. Zudem taucht im Jahr 2018 ein Brief auf, den Erik an einen Cousin geschickt hatte. Auf dem Papier ist zu lesen, ich habe versucht, Papa aus dem Weg zu gehen. Es passiert immer noch, Andy, aber für mich ist es jetzt schlimmer. Ich weiß nie, wann es passieren wird und es macht mich verrückt. Jede Nacht bleibe ich wach und denke, er könnte hereinkommen. Den Brief hatte Erik übrigens im Januar 1988 verfasst. 8 Monate vor der Ermordung seiner Eltern.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.